herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardust. Mit mir Linda Zervakis und mit
Insa Thiele Eich.
Nun sind wir ja schon einige Wochen zusammen unterwegs in dieser Sphäre zwischen Alltag und Weltall und können uns jede Woche kaum entscheiden, welches Thema wir als nächstes besprechen wollen. Es gibt einfach zu viele Dinge, über die wir sprechen müssen.
Dieses Mal sind wir auf ein Thema gestoßen, über das wir beide oft im Privaten sprechen und von dem wir schließlich dachten, wieso machen wir das nicht einfach zum Thema der nächsten Folge? Die Frage, bist du gerne Mutter?
Boom.
So, pass auf, wir machen es einfach. Ja?
Ja.
Okay, tschüss. Und damit bis zum nächsten Mal bei Stardust.
Ja, so einfach ist es dann doch nicht, ne?
Aber tatsächlich, dieses Wochenende.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was
ich muss
kommt
schon so lachen.
Jetzt?
Ja, dieses Wochenende habe ich genau über diese Frage nachgedacht. Vielleicht ein klitzekleines bisschen, weil ich auch wusste, dass wir heute darüber sprechen. Aber es gab dieses Wochenende einen Moment, wo ich das dachte und dann auch wirklich Zeit hatte zu reflektieren. Das Setting ist, Freitagabend gucken wir in den Kalender und dann, shit, 6 Kindergeburtstage. 6 Kindergeburtstage. Ich weiß, wir haben 4 Kinder, wir sind quasi selber schuld. Weil,
stell die Frage nochmal, bist du gerne Mutter in dem Zusammenhang?
So, und wir waren wirklich, mein Mann und ich waren beide so, oh nein.
Ich guck mal, wie ich hier schon, ich kann kaum atmen, weil ich schon so.
Also wir wussten schon vorher, so, das ist, wir haben das manchmal so, das ist so ein Kinderwochenende. Da probiert man gar nicht erst Paarzeit zu haben. Und es ist so ein Abtauchen, Augen zu und durch. Und dann war auf jeden Fall, wir hatten eigentlich alles relativ gut geschaukelt. Das übliche Kindergeburtstagsprogramm ist bei uns, wir fangen morgens an. Dann füttern wir die Kinder, dann gehen wir raus und dann gibt's draußen auf dem Spielplatz irgendwo eine Schatzsuche und dann fertig, die Kinder spielen. Ein Kind stand da am Rand und ich kannte es nicht so gut. Und dann dachte ich, ist er glücklich gerade hier oder nicht? Ich weiß es nicht so genau. Und dann bin ich mal so vorsichtig hin und habe gefragt, ist alles okay? Und ich weiß gar nicht, ich sage jetzt mal einen anderen Namen, weil ich das doof finde, sonst den Namen von diesem Kind zu sagen. Lukas. Lukas, ist alles okay? Und er so, und er 5 Jahre alt. Und ich so, okay. Und dann weiß ich auch nicht, weil wir uns nicht kannten, weil ich... Soll ich dich vielleicht mal in den Arm nehmen? Und dann hat er nur so halb ja, aber auch halb irgendwie nein. Und dann meinte ich, komm, ich mach das jetzt einfach mal. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und dann weiß, ah, okay, ich verstehe es. Er ist leider in Hundescheiße gefallen.
Oh,
und es war so, er wollte in den Arm genommen werden, aber er wusste auch, wenn ich ihn jetzt in den Arm nehme, dann bin ich auch voller Hundescheiße. Und so war es dann auch. Und ich war so, in dem Moment dachte ich, wie schön, dass ich am Montag mit Linda rede. Dann kann ich das direkt austherapieren.
Oh,
bin ich gerne Mutter?
God.
Ja oder nein?
Ja, nur wenn keine Hundescheiße im Spiel ist.
Und es war wirklich, also der arme Junge, es tat mir so leid, auch in dem Moment. Er war so komplett voll bis oben bis unten. Und wir waren zum Glück nicht weit von zu Hause weg. So schlau sind wir mittlerweile gewesen. Und mein Mann auch nur so, oh, ich glaube, das machst besser du.
Ja, natürlich.
Weil du bist ja eh schon voll. Und es stimmt, ich war ja eh schon voll. Aber so, wir haben es auf jeden Fall gelöst. Und ich habe dann auf jeden Fall über die Frage nachgedacht. Und ich konnte da tatsächlich, habe ich dann trotzdem gedacht, naja, trotzdem ja.
Ja.
Trotzdem
also,
ja.
Aber gab es schon mal eine Situation, wo du dich das gefragt hast? Weil ich habe mich das tatsächlich noch nie gefragt. Erst, wo wir uns überlegt haben, über was sprechen wir denn als nächstes? Und dann diese Frage und ich so, oh mein Gott, was ist das für eine Frage? Das ist, also das musst du dich erstmal trauen zu fragen. So,
ja,
oder?
Absolut. Und was mir gekommen ist, als ich über die Frage nachgedacht habe, war, ich habe das nie hinterfragt. Also
ja,
ich fand es total gruselig. Ich weiß noch, wie ich als Kind in der ersten Klasse, total skurril, aber ich habe in der ersten Klasse, das ist, also ich fand es super freaky, habe ich selber geträumt, dass ich schon Kinder kriege. Also in der ersten Klasse.
Das ist,
ich kann mich daran
abgefahren.
Erinnern.
Das hatte ich nicht, definitiv nicht.
Und halt auch auf jeden Fall, dass es so gesetzt ist, dass ich auf jeden Fall mal Kinder kriege. Also ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Und jetzt, als ich mal so ein bisschen so auch reingefühlt habe, so, bin ich gerne Mutter? So, ja klar. Also, ja klar. Und gleichzeitig gibt es da noch ganz viele andere Dinge, die mitschwingen. Da habe ich erstmal gemerkt, wie krass das ist. Also, wie tief das sitzt, dieses, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben überhaupt hinterfragt habe, ob ich überhaupt mal Mutter sein möchte. Weil das einfach so natürlich, selbstverständlich.
Ja.
Und das fand ich ziemlich erschreckend. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber das...
Bei mir hat es den griechisch-kulturellen Hintergrund, weil natürlich, wenn du an griechische Urlaube denkst, siehst du da ja noch gefühlt Großfamilien, was ja aber in der Tat nicht mehr so ist. Also es gibt aufgrund der Finanzsituation und, sind die Familien bestehen so hauptsächlich aus 1, 2 Kindern, aber auch mal 3 Kindern. Aber in unserer Familie war es halt, hatten alle Kinder. Also die Tatsache, dass man vielleicht sogar keine Kinder kriegen kann, wurde gar nicht diskutiert. Also
nein,
das ist so,
der Kinder dann, möchte, sagt so und schnappt
genau,
da sonst
das ist genau so. Ja. Und dann muss sie ja ein Problem haben, weil ansonsten würde sie ja Kinder kriegen. Also wirklich so krass von den Ansichten. Und deswegen habe ich mich, ich finde, diese Uhr tickt ja, sobald man 30 wird, ist so Ding und du wirst plötzlich wirklich von allen Seiten gefragt und irgendwann fängst du ja an, dich selber zu fragen. Und da merkte ich dann so, ich kann mir das eigentlich gar nicht erlauben, keine Kinder zu kriegen. So, und ich hatte Schiss davor, ich weiß noch, dass ich Schiss davor hatte, Kinder zu bekommen, weil ich arbeite ja für mein Leben gerne, muss ich ja auch offen gestehen. Und da waren immer so Momente in meinem Leben, in diesem Zeitalter, wo ich immer hätte einen Schritt weiterkommen können. Und da merkte ich dann so, passt es jetzt, passt es nicht, setze ich die Pille ab oder nicht.
Wenn ich jetzt schwanger werde, dann habe ich in 9 Monaten nach 6 Monaten.
Aber kann ich jetzt ist so, also Wahnsinn. Und ich weiß auch noch so dieses, ich setze jetzt die Verhütung ab, was das in mir ausgelöst hat, so diesen bewussten Schritt. Und dann ist es passiert und dann war so, okay. Gut, und dann bist du ja dankbar, dass es geklappt hat. Und dann betest du ja irgendwie und denkst so, komm, jetzt lass das mal alles gesund auf die Welt kommen, bitte. Egal, was es ist. So. Und also das war quasi der Prozess, wo ich mich am meisten gefragt habe. Jetzt, wo die da sind, ist so, ja, auf jeden Fall. So anstrengend das am Anfang auch war, alles mit Arbeiten und Kleinkinder und den ganzen Kinderkrankheiten und was da alles dazu kommt. Und wenn ich mich jetzt an die Zeit zurückerinnere, was ich denn, denkst du so, wie haben wir das dann eigentlich zusammen gewuppt? Wir waren ja gefühlt nur müde. Wem erzähle ich das? Yes! Und das hinterfragst du mir. Deswegen wäre jetzt die Antwort so, ja, auf jeden Fall bin ich gerne Mutter. Aber auch mit Nuancen. Natürlich gibt's dann auch Situationen, wo du manchmal denkst so,
ich finde das total spannend, dass du das so als bewusste Entscheidung wirklich auch beruflich
total,
also da so mitnehmen musstest ja auch tatsächlich. Das ist bei mir vielleicht, mein Mann und ich sind zusammen, seit ich 17 bin.
Das ist natürlich, das ist auch nochmal ein Thema für sich.
Ich weiß es gar
nicht. Nein,
aber nur mit dem Mann.
Wow.
Ja, und das, da habe ich auch nur hinterher gemerkt, da war das halt auch, also ich bin total gerne mit meinem Mann zusammen und das ist auch gut so, dass wir zusammen sind, aber es war dann auch so wie so ein Automatismus irgendwie. Mhm. Und bei uns, wir waren die Ersten, die Kinder bekommen haben. Ich war auch noch keine 30, also ich war 27, glaube ich, 26, 27, ist schon so lange her. Aber ich war 27, als meine Große auf die Welt kam und damals waren wir dann noch die Ersten überhaupt
in eurem Freundeskreis,
auf der Arbeit, in meiner Familie, die Kinder bekommen haben. Aber ich bin auch, mein Vater hat 3 Geschwister, meine Mutter hat 3 Geschwister, ich habe 3 Geschwister. Die Großeltern haben mindestens 3 Geschwister. Mhm. Das heißt, es war so, naja, halt 4, ne? 4 ist halt so mindestens so, ne? Was, ein Kind,
aber
kein
das,
Kind.
Aber das hast du nicht hinterfragt? Oder so, also war es sozusagen so eine Art Automatismus in dir drin?
Ich habe das auch gemerkt, wie stark ich selbst meine eigene Weiblichkeit quasi mit meinem Uterus, so mit der Tatsache, dass ich gebären kann, irgendwie zusammenbringe automatisch, was ich jetzt nicht mehr tue. Das war so vollkommen klar irgendwie. Ich meine, auf der einen Seite irgendwie auch schön, dass man sich mal über eine Sache keine Gedanken machen muss, so vielleicht rückwirkend, aber irgendwie andererseits total erschreckend. Ich fand das richtig, also ich fand es richtig erschreckend, dass man das so quasi unhinterfragt einfach als automatischen Weg, unreflektiert einfach macht, weil es ist echt eine krasse Aufgabe.
Weil, also, aber ich breche es jetzt mal runter, weil du sozusagen die Ausstattung dafür hast als Frau.
Ja, so halt, oder bei Instagram ist das ja auch ein Thema, was viel diskutiert wird. Und da kam letztens eine Kachel mir so über den Weg. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, wie krass, das ist ja genau das, was ich gelebt habe. Ich habe es mitgebracht, warte, ich lese das einmal vor. Es ist von Jean-Jacques Rousseau. Mhm. Ich kann leider nicht so gut Französisch, aber
das hast du,
das ist, ich hoffe,
formidable ausgedrückt.
So 1762, das heißt schon über 200 Jahre her. Und er hat in seinem Werk über die Erziehung geschrieben, also Emil heißt das, Emil oder über die Erziehung. Also muss die Erziehung der Frauen auf die Männer bezogen sein, ihnen zu gefallen und nützlich zu sein, sich bei ihnen beliebt und geehrt zu machen. Kurze Pause, weil es echt eklig ist, es vorzulesen. Warte kurz. Puh. Pass auf, es geht noch weiter. sie in ihrer Jugend zu erziehen und als Erwachsene zu umsorgen, ihnen zu raten und sie zu trösten, ihnen das Leben angenehm zu machen und zu versüßen, sind die Pflichten der Frau zu allen Zeiten. Und die muss man ihnen lernen von Kindheit an.
Gott. Gott sei Dank sind wir weiter, oder?
Aber ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, also habe ich gedacht, ja, wie krass, weil ich meine, die Aufgabe, Kinder zu bekommen, auch noch so als Geschenk an den Mann oder wie auch immer, das ist ja quasi, also ich habe mich ja genauso über meine Rolle als, ne, Mutter von, Frau von, quasi damit definiert, schon automatisch. Also es war automatisch klar, ich bin mal die Mutter von Kindern. Und das fand ich daran so erschreckend, dass das so tief sitzt, dass es mir wirklich erst jetzt auch aufgefallen ist. Und ich würde mich jetzt mal für so ein bisschen feministisch aufgeklärt schon halten, aber es ist mir nicht mehr über den Weg gelaufen vorher. Ich habe das auch nicht mehr hinterfragt. Das fand ich wirklich erschreckend, wie tief so ein Satz oder so ein Wahrnehmung oder so ein Rollenverständnis von Frauen einfach auch sitzt.
Oder? Naja, und wenn wir ehrlich sind, so lange ist es ja alles nicht her, ne? Also in den 60ern gab es halt einfach sehr, sehr, sehr viele Frauen, die zu Hause geblieben sind und wo der Mann halt nur gearbeitet hat, um die Familie zu versorgen, wo klar war, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder großzieht.
Steht ja auch hier. So. Und den Mann umsorgen, die Pantoffeln
ganz
bringen.
Ganz genau so. Und das ist ja in gewissen Kulturkreisen auch immer noch so. Also ich würde jetzt auch mal sagen, dass es auch noch länger in Griechenland war. Ich formuliere es jetzt vorsichtig, wo man das Gefühl hatte, ja, der Mann hat eher das Sagen und die Frau kocht, macht, tut für das Wohl auch des Mannes. Weil der muss ja schließlich auch hart arbeiten. Kinder zu bekommen und auf die aufpassen, ist ja nicht so anstrengend.
Ja.
Genau. Also da hat sich ja doch schon ein bisschen was getan. Und ich erinnere mich jetzt, wo du das sagst, an eine Hochzeit von einer damaligen Kollegin von mir. Die war so Anfang 30, wo der Vater dann bei der Ansprache, also ne, Essen, gesetztes Essen so, und der Vater hält halt eine Rede, ist aus dieser Rede rausgegangen mit den Worten so, ja, und dann sind wir jetzt gespannt auf die Enkelkinder.
Ja, genau. Oh,
also da habe ich wirklich gestockt, weil ich nur so dachte, boah, was machst du denn, wenn deine Tochter keine Kinder kriegen kann? Also das ist so dieses, es kann immer irgendwas sein. Und da habe ich echt gestockt und dachte so, oh, und was für ein Druck.
Absolut. Boah. Das ist auch was ich selber ganz stark probiere. Es rutscht mir auch ganz selten manchmal noch raus. Aber ich probiere immer so nicht über meinen Mann und mich in der Zukunft als Oma und Opa zu sprechen. So jetzt gut, bei Vieren ist es okay, dann kann man noch irgendwie vielleicht als Geschwisterkind denken, naja, dann kriegt halt das andere Kind die Enkelkinder, muss ich es nicht machen. Aber trotzdem, das ist was mir selber auch aufgefallen ist, tatsächlich erst, wenn man halt dann nicht zu den Leuten gehört, die so, oh, ich setze die Pille ab und schwupps, 9 Monate später gebäre ich ein Baby. Das ist ja auch, wie ist die Statistik, 1 in 4 Schwangerschaften endet in einer Fehlgeburt. Das sind ja auch so Dinge, die kommen ja auch noch alles mit dazu, die man so quasi automatisch mitkauft als Frau, die sich entscheidet.
Genau. Und wenn man sich dann erstmal sozusagen in diesem Kosmos aufhält, dann wundert man sich, wie oft das passiert.
Genau, so. Und das ist etwas, ich meine, das kann sich jetzt jeder ausrechnen, ich habe 4 Kinder und auch mich hat die Statistik getroffen. Deswegen ist das etwas, also das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, diese Selbstverständlichkeit, die mir so vorgelebt wurde, so auch eigentlich bei allen Frauen, die ich kannte, das war immer so zack, bumm. Und ich meine, ich kann ja rechnen, 9 bis 10 Monate abziehen. Und dann war so, also meine Mutter hat 4 Kinder in 6 Jahren, möchte man auch nicht tauschen.
Oh.
Also, aber das ist halt, das war so das vorgelebt. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann dieser Erwartung, die ich selber aufgestellt hatte, gar nicht gerecht werden. Und dann dieser Übergang dann auch wirklich, dann das erste Mal ein Kind zu haben und wirklich Mutter zu werden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber crazy.
Ich war schon etwas überfordert. Ja. Ich sah auch aus wie ein Zombie. Also nicht, dass es jetzt besser geworden ist, aber,
doch,
aber
ist
inzwischen
es.
Werde ich ja geschminkt. Nee, bei mir war dann ja klar, ich habe ein halbes Jahr Pause.
War das vorher schon?
Ich wusste, ich nehme mir ein halbes Jahr Auszeit und wollte dann vorsichtig wieder einsteigen, weil ich ja da schon bei der Tagesschau war Und es gab mal eine Kollegin davor, die hat das ein bisschen zu lange rausgezögert und die ist dann nicht wirklich wieder reingekommen. Aber es gab da ja schon die väterliche Elternzeit. Also mein Mann hat dann auch gesagt, er macht danach das halbe Jahr, um dieses erste Jahr irgendwie zu überbrücken, dass immer jemand bei dem Baby ist. So, ja. Das haben wir halt zusammen gemacht. Das ist aber auch, ne, danke an das fortschrittliche Denken in manchen Köpfen, auch der Arbeitgeber und immer noch ein Hoch damals auch. Ich war dann ja im Schichtdienst eigentlich und du bist ja sowieso also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann weißt du, was Schichtdienst heißt. Ich bin sowieso im Schichtdienst. Wenn du es vorher nie mitbekommen hast, spätestens da weißt du, wie es ist. Und da muss ich wirklich meinen damaligen Chefsprecher Jan Hofer, der gesagt hat, pass auf, und das nächste halbe Jahr machst du keine Nachtdienste. Das versuchen wir hier unter den anderen Sprechern aufzuteilen. Das kriegen wir hin. Also hatte ich quasi ein Jahr, ich bin wirklich mit Samthandschuhen da wieder reingekommen. Und das war sensationell. Das hätte auch anders laufen können.
Was heißt denn Schicht? Also was wäre das gewesen?
Nachtschicht wäre von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens.
Boah. So, also dann, wenn das Baby idealerweise vielleicht mit einem Jahr schon vielleicht 4 bis 6 Stunden vielleicht.
Genau, und mein Kind habe ich halt sehr lange gestillt. Das habe ich bis zum 9. Monat stillen müssen, weil es nichts anderes angenommen hat.
Ja, die habe also ich auch. Hatte, so habe ich auch so ein paar von.
Hätte nicht funktioniert und das hat mir damals sehr geholfen. Also diese Kombi aus, der Vater kann Elternzeit nehmen und der Arbeitgeber, der mir da entgegengekommen ist, das war einfach sensationell. Das hat mir wahnsinnig geholfen, um mir selber diesen Druck rauszunehmen. Mhm. Aber so, und dann kam der Alltag. Arbeiten und Mutter sein, das war schon nicht ohne. Da dachte ich auch so, also da sind wir wieder beim Schminken. Danke, dass ich zu der Zeit einen Job hatte, wo man, also die MaskenbildnerInnen sind zum Teil von echt so, oh, ob ich das heute hinbekomme.
Wirklich?
Ja. Also nur mal so, weil ich einfach Augenringe hatte von hier bis zu den Knien. Nur mal so, ja. Aber also, das ist ja jetzt das oberflächlichste Problem. Also, ne?
Aber es ist ja
für den Job leider natürlich irgendwie wichtig.
Es ist ja die Symptomatik der Tatsache, dass du absolut erschöpft bist.
Ja.
Also Augenringe hat mir ja nicht einfach aus Spaß in der Freude.
Also du das hast ja einfach, ich hab nicht viel geschlafen.
Aber war das mehr eine physische Erschöpfung? Weil bei mir war es tatsächlich mehr psychisch.
Inwiefern war das bei dir? Also was war sozusagen? Also
mein Kind kam vielleicht in einer etwas entspannteren Situation, dass ich als Promotionsstudentin angestellt war und ich hatte 2 Monate Mutterschutz und mein Mann hat dann ein Jahr Elternzeit gemacht. Aber keiner hat geguckt, wann komme ich, wann gehe ich. Und ich bin dann immer zur Arbeit gefahren und habe an, ich glaube, 4,5 Tagen meine Stunden gemacht. Und den Mittwochnachmittag habe ich mal frei gehabt und da bin ich immer zur Babygruppe gegangen. Mit dem Baby. Das war so da habe ich mir erlaubt, den Mittwochvormittag Homeoffice zu machen. Das war damals noch nicht erlaubt. So richtig.
Erlaubt, das ist auch schon, total da sind krass, wir ja schon beim Thema eigentlich. Ja. Hm.
Aber gut, 2010. Mhm. Und mein Mann war tatsächlich der erste auch im Betrieb, der auch überhaupt Elternzeit genommen hat, auch der erste im Freundeskreis und also hat sich halt dieses ganze Jahr genommen und danach Teilzeit in der Elternzeit gearbeitet. Mhm. Und das war jetzt erstmal so eigentlich eine sehr entspannte Phase, weil mein Mann ja komplett da war und ich habe gestillt auch. Und war halt so mit nachts irgendwie schon sehr beansprucht, besonders beim ersten Kind. Die hat auch sehr viel beansprucht, nachts gerade auch. Und ich glaube, da habe ich mit 1,5 das erste Mal 6 Stunden geschlafen wieder. Aber er hat mich jeden Morgen quasi ausschlafen lassen oder wenn ich halt gesagt habe, ne, also um 6 oder irgendwie ging's, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr wie, aber ich war gar nicht so richtig müde und irgendwie war das total schön. Das war so eine richtige Blase, in der wir waren. Aber, das heißt, ich war zwar physisch nicht so erschöpft, aber psychisch fand ich diesen Übergang so zur absoluten Fremdbestimmung und auch so diese Rolle als Mutter jetzt annehmen. Also ich weiß noch, am ersten Muttertag, sie ist im August geboren und der erste Muttertag war dann im Mai, da waren wir gerade im Ausland, weil ich natürlich geschickt kombiniert dann die Elternzeit von meinem Mann genutzt habe, um einen Auslandsaufenthalt für mich als Wissenschaftlerin noch zu arrangieren. Das war, ja, weil man muss ins Ausland als Wissenschaftlerin und dann bot sich das ja an, das dann zu machen, weil er dann mit konnte. Also es war dann auch so ein zum Glück und mein Chef hat das auch unterstützt. Und da weiß ich noch, wir waren im Ausland an diesem Muttertag und haben eine Wanderung gemacht, das war in den USA. Und da haben alle mir gratuliert. Also jeder, der eine Mutter gesehen hat, war so, Happy Mother's Day. Oh darling, Happy Mother's Day to you. Die haben sich umarmt, geknuddelt und dann alle ans Baby ran. Und ich war so, wow, okay. Und an dem Tag habe ich aber gemerkt, ah krass, So, da war das erste Mal, dass ich dachte, ich bin eine Mutter. Also so eine, und die auch so ihr Kind so voll.
Ja.
Also so diese Mutterliebe kam mir da. Das erste, ich habe das Kind auch vorher schon geliebt.
Ja, ja.
Aber es war, da war das erste Mal, ich würde mich bedingungslos für dieses Kind für einen LKW werfen, um es so zu retten. Das war das erste Mal, dass ich das so richtig hatte. Ich fand das so intensiv,
ja,
dass alle das kommentiert haben bei dieser Wanderung. Ich glaube, auch in Deutschland macht man
noch
auch
nie
nichts.
Ist mir sowas passiert.
Oder?
Niemals.
Da wird dir auf Social Media gratuliert zum Muttertag, damit du Blumen kaufst oder Pralinen, aber nicht ernst gemeint. Aber die meinten das alle so ernst. Also die waren alle so aufrichtig, ernsthaft. Das war ihnen so wichtig, mir mitzuteilen. Happy Mother's Day. Und da, als ich dieses Gefühl hatte, so, ich würde mich für dieses Kind vor einen LKW werfen, sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, da dachte ich, okay, jetzt bin ich, glaube ich, das ist, glaube ich, das. Aber es hat gedauert.
Aber vielleicht lag es aber auch an deinem Alter. Mit 27 wusste ich, dass meine Mutter diesen Kiosk noch ein Jahr hat, weil sie dann in Rente gegangen ist. Und das war so, jetzt kommt meine Zeit. Ich hole alles nach, was ich vom Abi bis 27, 28 nicht machen konnte. Ich habe sehr viel gefeiert.
Okay, zu den Augenringen nochmal.
Ja, ja, die kamen, die habe ich natürlich, ich habe einen Pfad gelegt. Nein, aber es war so dieses, so ich möchte jetzt mal 2, 3, 4 Jahre einfach meine Ruhe haben und Sachen machen, also sei es auch mal am Wochenende wegfahren. So, das ist es klingt total banal, aber es konnte ich vorher nicht, weil ich vorher für diesen Kiosk am Wochenende einkaufen musste. Das heißt, ich musste immer irgendwie organisieren, wenn ich mal ein Wochenende weg wollte. Deswegen auch nie Auslandsaufenthalt und so. Also dieses, ich war das erste Mal umgeben von Freiheit, selbstbestimmte Freiheit in meinem Leben und das halt aber erst mit 27, 28.
Ach, Das ist ja genau das Gefühl, was mir weggenommen wurde.
So, und das hatte ich
ja
vorher nicht.
Ah, ja,
so,
okay.
Vielleicht deswegen meine ich, das ist auch dieses das Alter. Ja. Und gerade wenn du da wahrscheinlich, wenn du auch noch sagst, du warst die Erste, du hast ja niemanden gehabt, der das schon mal mitgemacht hat, den du hättest fragen können, sondern alle sowieso, wahrscheinlich sowieso, wird die denn jetzt schon Mutter? Hattest du solche Reaktionen? Oder hat
ja, das war eher auch so ein bisschen so, okay, und wie wollt ihr das dann machen? Und hörst du dann auf? Und wie, du arbeitest direkt schon wieder? Aber ich, dadurch, dass ich so alleine auch war, war das auch so ein bisschen so eine Sonderstellung. Und dann hat das auch keiner so großartig so, weil so, okay, dann macht ihr das halt so.
Werbung.
Insa, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vor kurzem wurden ja die Uhren umgestellt. Wir haben ja jetzt wieder Winterzeit und ich muss ehrlich sagen, ich stehe jedes Jahr wieder neu da und denke so, wie war das jetzt? Und merke aber irgendwie gefühlt, dass ich doch müder bin und länger schlafe als zur Sommerzeit. Gibt's da irgendwie einen Zusammenhang?
Tatsächlich schlafen wir hier in Deutschland im Winter sogar eine ganze halbe Stunde länger. Wir sind also fast ein bisschen wie echte Winterschläfer.
Aber das ist eigentlich gar nicht so doof, dass wir darüber sprechen, denn zum Thema Winterschlaf passt auch unser heutiger Partner Emma Matratzen perfekt. Wir selbst haben ja schon unsere Lieblingsprodukte von Emma gefunden. Aber das Tolle ist, dass es Emma Matratzen für alle gängigen Körper- und Schlaftypen gibt. Ja, auch für euch Bauchschläfer da draußen. Ist so. Und richtig praktisch ist, man kann bis zu 100 Nächte risikofrei Probe schlafen. Und Stichwort praktisch, alle Bezüge sind übrigens abnehmbar und waschbar.
Für den optimalen Winterschlaf basiert der Aufbau der Emma 25 Hybridmatratze auf orthopädischen Erkenntnissen, intensiver Recherche und obendrein aus erlesenen Materialien. Funktioniert aber auch im Sommer. Die tolle Verarbeitung der Matratze sorgt für mehr Energie am Tag und davon braucht man an kalten Wintertagen natürlich umso mehr. Was ich mir persönlich bestellt habe, und zwar der Diamond Degree Hopper, den macht man über die Matratzen so drüber und das ist auch extrem bequem. Falls ihr also mehr sucht als nur Matratzen im Emma-Sortiment, gibt es noch ganz viele weitere tolle Produkte für einen erholsamen Schlaf. Auf alle Produkte von Emma gibt es auch laufende Angebote auf der Website.
So, und wenn ihr sagt, will ich haben, haben wir jetzt ein super Angebot für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Stardust. Zusätzlich zu allen Angeboten auf der Website emma-matratze.de/emma-stardust könnt ihr als Stardust-HörerInnen mit dem Code EMMA-STARDUST, alles zusammengeschrieben, alles groß, weitere 5% on top Rabatt sparen. Bis zum 28.11. sind alle Produkte von Emma um bis zu 33% reduziert. Besucht also gleich die Website und gebt den Code EMMA-STARDUST, alles groß geschrieben, alles zusammen, bei eurer Bestellung an. Und der Rabattcode ist 3 Monate lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz einlösbar. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also ihr wart ja quasi Revoluzzer auf allen Ebenen, ne?
Ja, wir waren total unbedarft und naiv.
Ja, aber das ist ja schön. Ich finde, Naivität kann manchmal sehr viel abfangen von diesem, oh Gott, ich mache mir einen Kopf.
Ja, aber apropos Kopf machen, es war halt, das fand ich halt dieses Konstante und ich weiß noch, das mache ich natürlich jetzt auch nicht mehr, da bin ich jetzt auch definitiv entspannter, aber ich weiß noch, da war dann so, ich bin so eine, aus persönlicher Überzeugung bevorzuge ich eine 1:1 Betreuung bei Geburten, egal wo, am allerliebsten in einem Hochsicherheitskrankenhaus und da das oft nicht geht und nicht gewährleistet ist, habe ich mich für außerklinische Geburten entschieden, wo eine Hebamme halt dann 1:1 bei mir ist und dann rechtzeitig sehen kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich weiß noch, wir waren in diesem Geburtshaus und es ist ja alles auch so ein bisschen romantisch und so, du gehst auf deine Reise von Frau werden und blablabla. Wir wollen jetzt nicht zu tief in diese Themen gehen. Meine erste Geburt war toll, ein Traum. Und dann bist du so fertig und du hast so wie im Geburtsvorbereitungskurs, au, und da ist das Baby und da ist es und Moment. Dann weiß ich noch, mein Mann und ich so, aber die schicken uns jetzt damit nach Hause. Was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben die das auch noch so auf diese Babyschale so, wir hatten da die Gurte nicht richtig aufgekriegt. Und dann da waren so Kabelbinder dran, das haben wir erst am nächsten Morgen gesehen, haben die das Baby da einfach so reingelegt und wir sind unangeschnallt mit diesem Baby nach Hause gefahren. Irgendwie so morgens um 4 Uhr, ich total fertig, ich hatte total viel Blut verloren. Und aber es war irgendwie so, dass ich da dachte schon so, was haben wir getan? So, was haben wir getan? Was machen wir denn jetzt? Und da sind so kleine Ärmchen und dann will das immer trinken und das tat alles weh. Und natürlich, apropos Stillen, auch eine Sache, habe ich nie hinterfragt. Das war vollkommen klar, das muss man tun. Mhm. Da habe ich mich dann auch nach einer Zeit auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber so, dann hast du dieses Baby und du stillst das und schläfst nicht und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Und dann hat es Bauchweh oder auch nicht. Oder sie hat fast nie geweint. Wir hatten da echt Glück. Aber also diese Verantwortung hat mich schon so ein bisschen, sagen wir, ich hab gebraucht, um in diese Verantwortung hineinzuwachsen. Das ist vielleicht das, wie ich es am ehesten beschreiben kann. Während beim vierten Kind, das kam morgens um 8.30 Uhr und um 11 Uhr hat mein Mann gesagt, ich hole mal gerade den Einkauf bei Rewe ab. Ja, die Kinder sind alle oben. Und ich so, okay, tschö. Ja. Und eine Stunde später war er wieder da. Ja, also da merkt man, da wird man auch, man kann da auch reinwachsen. Ja, wie war das bei dir? Weil du auch gesagt hast, mit dem dieses Stillen, war das dann so ein Automatismus?
Was war dann auch so? Klar, also weil ich aber auch, ich wusste, also da bin ich ja dann pragmatisch, das hat schweineweh getan, aber ich wusste, ich hatte keine Lust auch auf dieses Milch anrühren und so und dachte nur so, wenn das klappt, juhu, und es hat geklappt. Aber natürlich, also ich kenne auch genügend Frauen, die einfach frustriert sind und die dann für sich die Frage stellen, oh Gott, ich scheine ja kein, also da geht schon los, ich scheine ja keine gute Mutter zu sein, weil ansonsten würde es ja automatisch funktionieren und die sich dann so einen Kopf machen und sich selbst so unter Druck setzen, dass das nicht geklappt hat. Und da bin ich wieder bei meiner Naivität, da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich war so, wenn es klappt, tipptopp. Weil ich habe hier ganz andere Sorgen. Ich muss irgendwie am Leben bleiben, weil ich weiß gar nicht, wie ich, also auch natürlich eine Überforderung und diese Müdigkeit gleichzeitig, aber auch, du kriegst ja, hast ja Superkräfte. Du denkst ja so, das möchte ich immer haben. 3 Stunden schlafen, aber ich fühle mich wie nach 11 Stunden. Das ist ja der Knaller. Hat leider nicht geklappt mit diesem Automatismus. Also dieses erste halbe Jahr in Ruhe in meinem Mikrokosmos, da habe ich mich arrangiert. Das war dann eher dieser Schritt zu so. Und jetzt geht's wieder raus in die andere Welt, aus der ich ja gekommen bin, wo ich noch mit dickem Bauch stand und wo man gesagt, ach ja, niedlich, aber dann hast du dieses Wesen nicht mehr im Bauch, sondern es liegt neben dir am Bett. Es gehört jetzt zu deinem Leben dazu. Und wie arrangiert man sich da? Und das ist so eine Mischung, wenn ich da zurückdenke, dieses, Mann, das war im Jahr, ich habe mein erstes Kind habe ich im Jahr 2012 bekommen. Und dieses, ach wie, du willst schon wieder arbeiten?
Oh ja.
Also ne, das. Und dann dieses, also für meinen Mann war ja klar, er nimmt das auch. Und dann kam so, dann ging es los mit diesem.
Das ist aber toll, dass er dir den Rücken frei hält,
so,
Lena.
Also wenn sie nicht so einen tollen Mann hätte, dann könnte sie das ja auch gar nicht machen. Und du so denkst so, das waren so die ersten Momente, wo ich so dachte, oh, es geht ja jetzt gar nicht darum, dass ich mit dem Kind klarkommen muss, sondern ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass ich vorhabe, auch wieder zu arbeiten und muss mir von der kompletten Außenwelt, egal ob gefragt, ungefragt, Kommentare anhören. Wie in so einer
Hast du überhaupt mal jemanden gefragt?
Nein.
Weil also es exakt, kam, es ist so, ja eigentlich das nur ist ungefragt. Ja,
es kommen ja ungefragt genau. Kommentare rein und du denkst so,
What the fuck?
Wirklich? Ja. Habt ihr das irgendwie meinen Mann mal gefragt? Und da kommt dann, da ist auf einmal so eine Gewitterwolke über dir. Mhm. Schuld. Du bist schuld. Und was tust du hier deiner Familie an? So.
Das ist bei mir genauso gewesen. Auch mit dem Moment, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Dieser Automatismus stillen, den hatte ich ja. Und ich wusste auch, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Und wir dachten, na okay, da gibt's ja diese Fläschchen und dann pumpt man halt die Milch ab irgendwie. Ich bin ja in den USA auch groß geworden und da meine Freundinnen, die haben im Flugzeug, wenn die auf Dienstreisen waren, haben die halt im Flugzeug die Milchpumpe, dann so ein Ding da drüber und dann dann pumpt man die Milch ab und hat einen kleinen Kühlschrank dabei und am Ende bringt man das wieder nach Hause. Und die hatten alle so einen Freezer-Stash mit Milchreserven ohne Ende. Und dann, deswegen war für mich klar, so geht das halt irgendwie. Mhm. Die Hebamme war so ein bisschen skeptisch, so mit Saugverwirrung und ne, das ist jetzt so schon nicht so natürlich auch. Mhm. Also und dann auch, wir haben dann auch extra keinen Schnuller gegeben, obwohl das Kind ein sehr hohes Saugbedürfnis hatte, weil sie meinte, naja, wenn ihr jetzt schon die Flasche gebt, dann auch noch einen Schnuller und dann müsst ihr halt...
Direkt.
Siehst du? Ja. Und ich dann so, direkt. Okay, wir dürfen das nicht machen, weil fürs Arbeiten muss ich ja schon die Flasche geben und dann wollen wir nicht so viel verwirren. Also habe ich kam überhaupt nicht auf die Idee, Prä einfach zu kaufen oder vielleicht sogar abzustillen und dann habe ich immer abgepumpt auf der Arbeit und dann mein Mann hat am nächsten Tag die Milch verfüttert und ich dachte, ich gehe vorher mal zu so einem Stillcafé bei uns und hol mir Tipps vielleicht, weil das fiel mir nicht so leicht, das mit dem Pumpen. Und ich dachte, vielleicht gibt's ja Tipps. So. Und dann bin ich dahin und die Leiterin von diesem Stillcafé, und das ist keine Übertreibung, mein Baby war 6 Wochen alt und ich habe dann gesagt, so ja, ich fange in 2 Wochen wieder an zu arbeiten. Und alle so, zogen entsetzt ihre Kleinkinder an sich und die auch alle.
Mutter?
So, schon so. Weil, ne? Und da habe ich noch so gedacht, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich wollte mal fragen, ob jemand Tipps hat zum Abpumpen oder so. Und dann war das aber ohnehin eine ganz skurrile Situation, weil unsere Babys waren 6 Wochen alt und da waren auch ganz viele kleine Kinder, die auch gestillt wurden. Und das war für mich damals etwas, mit dem ich auch noch nie konfrontiert war, also so Langzeitstillen. Ich habe es später auch selbst gemacht, aber damals war ich total überfordert. Und das eine Kind hatte eine Rotznase und mein Baby war 6 Wochen alt und ich wollte weg von diesem Ort. Und dann haben wir auch, ich war mit einer Freundin zusammen da und wir sind aufgestanden und sie hat mich auch angeguckt und gesagt, wir müssen gehen. Und dann sind wir beide aufgestanden und aus dem Raum raus und die Leiterin von diesem Stillcafé kam uns hinterher. Und dann sagte sie zu mir, möchtest du dir das nicht wirklich nochmal überlegen mit dem Arbeiten? Also musst du denn wirklich arbeiten? Ich würde dir vielleicht eher raten, nimm lieber einen Kredit auf. Das hat die mir ungelogen gesagt, ich soll einen Kredit aufnehmen, weil es gab für sie gar nicht die Möglichkeit, dass ich arbeiten möchte. Das war überhaupt gar nicht okay. Also es war gar nicht in ihrem Kopf. Ich soll einen Kredit aufnehmen, um die Zeit zu überbrücken, damit wir das nicht machen müssen, damit dieses Kind weiter an meiner Brust trinken kann und nicht aus einer bösen, bösen Plastikflasche trinken muss. Natürlich haben wir Glasflaschen gekauft. Ich meine, einen Plastiksauger. Aber das ist etwas, wo im Nachhinein ich so denke, wie perfide bitte kann die Welt sein, dass man einer Frau, die in ein Café kommt und um Hilfe fragt nach sowas, so etwas antwortet. Also Wahnsinn. Sofort quasi die volle Schuld.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch keine Schuldwolke über mir bis zu dem Zeitpunkt. Und da dachte ich so, hä? Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht ganz so normal, was ich mache. Mhm. Also gerade einfach noch, weil es so schön passt vielleicht zum Thema, als wir angefangen haben, diesen Podcast vorzubereiten, ich habe mich da so drauf gefreut. Und dann gab es einen Termin, wo ich über Nacht vom Baby weg musste.
Mhm.
Einmal, weil es nicht anders ging. Aber sie ist ja noch kein Jahr alt gewesen. Und dann, wie soll das gehen mit dem Stillen? Und sie hat die Flasche auch nicht genommen. Und überhaupt, und mein Mann so, ja, dann kaufe ich halt eine Packung Prä. Und da war ich auch so erschrocken, weil ich war so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall fütterst du diesem Kind Prämilch. Wobei ich gleichzeitig absolut weiß, das ist total in Ordnung. Das ist
absolut,
Kinder werden überall auf der Welt groß damit. Das ist absolut gleichwertig. Und warum ist das so tief in einem drin, dieses Bild, dass man sein Kind irgendwie selber stillen muss, jederzeit. Also warum ist das so drin, dass man dieses Bedürfnis jederzeit stillen muss? Also ich habe gleichzeitig mich über mich selber geärgert, während ich dieses Gefühl hatte, war ich schon so, oh nee, Insa, das muss jetzt echt nicht sein. Also das Kind lebt weiter und das ist auch total in Ordnung, wenn es jetzt einfach mal vom Papa Prämilch bekommt in der Nacht und du fährst jetzt arbeiten, das Kind ist 1 Jahr alt, es ist nicht allein zu Hause, es ist beim Papa, es ist alles gut. Und gleichzeitig habe ich mich so dermaßen schlecht.
Ja, weil es wahrscheinlich so, ich nenne es jetzt mal Urinstinkte in einem drin sind, oder?
Um nochmal auf Jean-Jacques Rousseau zu kommen, das ist ja auch etwas, das ist ja eines der pädagogischen Grundwerke, die auch in der Schulzeit auch so vollkommen unreflektiert ja auch weitergegeben wurden. Da hat ja keiner sich mit uns hingesetzt und gesagt, ja, aber überdenkt mal eure eigene Rolle als Frau, muss nicht so sein wie hier. Das weiß ich noch, das haben wir nicht gemacht. Und das wurde ja auch danach von nachfolgenden Pädagogen und Pädagoginnen auch nicht so richtig nochmal korrigiert und diese Erwartungshaltung gerade in Deutschland auch nochmal von Johanna Harer, also nochmal in so einem, das Buch heißt Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das ist so ein super bekannter Ratgeber. Ja, der ist 1934 erschienen, also auch in dem Kontext auch, wie es, ja. Und die hat halt nationalsozialistische, ja, so ein bisschen vielleicht so einen nationalsozialistischen Elternratgeber,
okay,
Mütterratgeber wahrscheinlich eher geschrieben. Und da war halt auch sehr klar gesetzt, wie Mütter auch sein sollen und was sie haben. Zum Beispiel das Stillen. Das wurde von ihr so total propagiert. Oder auch, dass man Essen selber kocht. Bloß nicht irgendwie Fertigsachen kaufen. Ne? Alles selber machen. Hausgeburten. Alles so Dinge, wo ich zugeben muss. Damit hatte ich mich schon mal auseinandergesetzt. Jetzt nicht erst kürzlich. Weil ich selber ja auch so ein bisschen in diesem Umfeld auch unterwegs war und schon auch gemerkt habe, so okay, das sind schon krasse Erwartungen auch einfach, die an Mütter da von außen herangetragen werden. Und wie soll man sich denn da bitte nicht schuldig fühlen? Denn Schuld ist ja eben auch genau so ein Gefühl, mit dem wir selber unser Sozialverhalten ja auch korrigieren. Also indem ich mich schuldig fühle, überprüfe ich ja, verhalte ich mich sozialkonform. Das ist ja das Gefühl von Schuld, das ist ja fast ein Geschenk, mit dem ich gucken kann, das war jetzt nicht okay, jetzt werde ich aus meiner Gruppe oder aus meiner Gesellschaft, jetzt drohe ich an den Rand zu kommen oder, also dafür ist es ja auch unter anderem da. Und dann ist, na klar, wenn solche Erwartungen in der Welt irgendwie existieren und das ist ein top verkaufter Ratgeber, der sich gerade auch die Ansätze zu Kind bloß nicht verwöhnen, nicht rumtragen, nachts soll es bitte brüllen, damit es durchschläft. Das sind ja Dinge, die geistern ja auch heute noch rum. Und ich glaube, das ist etwas, wo es ganz, ganz schwierig ist, Mormgilt einfach nicht zu haben. Oder deswegen braucht es vielleicht auch so einen langen Prozess und so ein Hineinwachsen auch in diese Mutterrolle, um von diesem Gefühl auch aktiv sich auch abzulösen und wegzukommen.
Mormgilt, also das müssen wir vielleicht auch einmal erklären, heißt ja Schuldgefühl der Mutter, oder?
Ja, oder so, vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl, dass man einfach niemandem gerecht werden kann.
Ja, genau. So, dass man das mal...
Es muss auch an mir liegen oder noch viel eher an der Sozialisierung, die ich erfahren habe. Weil für mich, und das, da habe ich mal so aus Spaß gerade vorher drüber nachgedacht, war so, welche fiktiven Personen aus, weiß ich nicht, aus meiner Kindheit assoziiere ich mit Muttersein. Und da war eine Person, die mir kam, Wilma Feuerstein. Ich habe nie die Feuersteins, ich durfte die nie gucken, ich durfte die gar nicht schauen. Ich habe immer nur diesen, so wenn die bei Freunden im Hintergrund liefen.
Wilma!
Ja, wirklich. Das, aber die, wie sie in der Küche steht mit der Schürze. Ja. Und jetzt gerade denke ich wirklich, weil für mich ist das so, wenn ich denke, so Insa, welche Mutter möchte ich eigentlich gerne sein? Ich möchte gerne die Mutter sein, die, wenn die Kinder aus der Schule nach Hause kommen, sich in dem Moment vom Ofen wegdreht mit einem Blech frisch gebackener, selbstgebackener Chocolate-Chip-Cookies, natürlich altes Familienrezept, und sagt, hallo Kinder, schön, ernst? Welcome home, so. Ernsthaft. Also Wilma Feuerstein. Das heißt, ich bin selber schuld wahrscheinlich, weil ich selber, was heißt schuld, darüber reden wir gleich, aber das heißt, ich habe wahrscheinlich selber das so internalisiert, dass Mama gleich Kekse, dass ich wahrscheinlich die Kinder darauf antrainiert habe.
So, und jetzt komm, weil das ist jetzt total spannend, das Bild, was dir vorgelebt wird. Und das ist halt bei mir sehr spannend, weil in Griechenland ist ja sozusagen Griechenland 60er, 70er Jahre, Mama, viele Kinder, die alle irgendwo auf dem Hof spielen und so, und überall laufen irgendwie Kinder rum. Bei meinen Eltern war es ja so, die sind ja als Gastarbeiter hierher gekommen, oft erwähnt, und sie mussten beide arbeiten. Und bei uns war es tatsächlich so, dass Papa besser kochen konnte, auch als Mama. Meine Mutter mochte auch nicht so gerne kochen. Die hat auch, natürlich mag das alles, mochte das alles, was sie gemacht hat. Aber dadurch, dass beide arbeiten mussten, weil wir am Ende des Monats sonst nicht über die Runden gekommen wären, war das für uns klar, dass ja irgendwie beide dafür zuständig sein konnten. Das war das Bild, was ich hatte. Und deswegen hat sich das auch schnell eingestellt, wieso sollte es eigentlich bei mir anders sein? Also das ist sozusagen mein antrainiertes Bild gewesen. Und ich habe glücklicherweise, bin ich auf einen Mann gestoßen, der das aber auch für sich entschieden hat. Ich möchte aber auch gerne Papa sein und nicht einfach nur in die Arbeit flüchten. Und das hat sich einfach perfekt ergänzt. Deswegen, es war dann erst so dieses nach außen, also so die, so in dem Alter, weil wenn die so bis 3, 4, hatte ich das Gefühl, da musste ich mich nach außen hin mehr rechtfertigen. Mittlerweile, wo die Kinder älter sind, erkläre ich denen das auch. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ich sag denen, passt auf, Papa kann definitiv besser kochen. Ich mache euch demnächst wieder Zimtschnecken. Dann kriege ich wieder 10 extra Sterne auf der Beliebtheitsskala. Aber ich erkläre denen ganz offen, wenn ich nicht arbeite, frustriere ich. Und diesen Frust bekommt ihr zu spüren, weil ich dann schlecht gelaunt bin. Das Jüngste ist 7, das Ältere ist 10. Aber die verstehen das. Genauso war es zum Beispiel in dieser Zeit, wo ich im Schichtdienst war, wenn ich wenig geschlafen habe, weil Schichtdienst bedeutete entweder Frühschicht, Wecker ging um 3.30 Uhr, 4.30 Uhr Dienstbeginn und wenn du dann tagsüber nicht schläfst, bist du irgendwann auf. Und es gab diese Situation, wo du dann abends ungerecht zu deinen Kindern warst, sie angeschrien hast, weil deine Nerven einfach blank liegen, weil du halt müde bist. Und das ist zum Beispiel was ich nie erlebt habe. Meine Eltern haben sich nie bei mir für irgendwas entschuldigt. Ich habe an dem Bett meiner Kinder gesessen und habe mich entschuldigt, dass das nicht fair war, wie ich mich gerade verhalten habe und habe denen erklärt, ich bin einfach todmüde, ich kann nicht mehr. Und es war ungerecht, aber ich muss jetzt auch ins Bett, verzeih mir. Und dann war so, nee, ist okay, Mama. Und das ist aber so, das habe ich nirgendwo gelesen, sondern es war einfach so ein Instinkt in dem Moment. Und die kriegen ja alles mit, die haben ja Antennen. Warum sollen sie das nicht auch verstehen? So, und das hat mir irgendwie geholfen. Also diese ehrliche Art, das hat bei uns total geholfen.
Also auch gegen die externen, ungefragt vorbeigebrachten Schuldgefühle, die man potenziell sich aneignen könnte. Hast du quasi die damit so ein bisschen so einen Puffer gebaut, weil es innerhalb der Familie
genau.
Okay
und das
ist.
Hat mir geholfen. Ja. Mir ist es jetzt inzwischen, ist mir egal, was die Leute reden. Wirklich, das kann ich wirklich sagen, also, weil ich mich mit dieser Frage beschäftige, ja, bist du schuldig oder fühlst du dich oft schuldig? Hat bei mir mit zunehmendem Alter der Kinder, ist es immer weniger geworden.
Vielleicht habe ich den Fehler gemacht, dass ich nochmal nachgelegt habe.
Also
meine Mom gilt, beschränkt sich tatsächlich gerade hauptsächlich auf die Kleinsten. Mir geht das auch wie dir, dass bei den Größeren ist das so ein bisschen, vielleicht ist es auch, weil das Umfeld dann auch mitwächst und auch checkt, so ey, wir können die 5-mal am Tag anschreiben und fragen, ob sie Kuchen mitbringen für morgen, aber sie wird eh nicht antworten. Fragen wir doch gleich den Mann oder noch besser, packen wir ihn gleich mit in die WhatsApp-Gruppe. Also es ist immer ganz süß, mein Mann ist immer der einzige Mann in den Kindergeburtstags-WhatsApp-Gruppen.
Das weil die Leute gecheckt aber haben. Auch so. Es ist genauso wie lustig.
Und man muss sich das auch so ein bisschen anerziehen. Also es ist gefährlich, aber also es gibt Situationen, dass gewisse Einrichtungen, die meine Kinder besucht haben, wirklich penetrant über Jahre hinweg immer nur mich angerufen haben, bis es dann irgendwann mal gipfelte, obwohl ich meinen Mann unterstreiche und die Ausrufezeichen dran mache, wenn ich die Formulare ausfülle und ich fülle sie aus, weil ich schneller schreiben kann. Deswegen, und ich habe immer meinen Mann unterstrichen und gesagt, hier, erster Kontakt, Papa. Und dann, aber sie rufen, haben immer mich angerufen, alle. Das war irgendwie klar, Kind ist krank, Kind muss abgeholt werden, wir rufen die Mutter an. Und irgendwann,
lustig.
Aber das finde ich auch einen super interessanten Punkt, weil das hat sich geändert, als ich dann angehende Astronautin war. So quasi so einen wichtigen Beruf, weißt du? Das, einfach nur Wissenschaftlerin an der Uni. Und du bist ja Linda Zavakis.
Ja, das,
die hat ja einen ordentlichen Job.
Ja,
das ist ja okay. Ich meine, manche Frauen müssen ja auch wirklich arbeiten. Jetzt vielleicht nicht aus Finanzgründen, aber ich meine, wir brauchen jetzt auch eine Linda Zavakis oder eine angehende Astronautin. Na gut,
stimmt.
Da müssen wir jetzt alle zusammen durch und vielleicht auch mal den Papa anrufen.
Das stimmt.
Das ist erst seitdem.
Das stimmt.
Und vorher haben die immer mich angerufen, bis es mal gipfelte, dass meine Mutter mich anrief und sagte, hier, ich bin gerade auf dem Weg zu euch rüber. Ich muss Kind X abholen. Und ich so, hä? Warum das denn? Und sie so, ja, ist Daniel nicht zu Hause? Ist der nicht zu Hause im Homeoffice? Und ich so, doch. Und dann haben wir ihn angerufen und die hatten mich angerufen. Und dann haben sie den Vater nicht angerufen, der dick unterstrichen mit Ausrufezeichen. Und haben dann die Oma als dritten Notfallkontakt angerufen, damit die von einer anderen Stadt auskommt, um das Kind abzuholen. Obwohl mein Mann 5 Minuten entfernt
da saß.
Und da habe ich angefangen, dass ich bewusst nicht mehr rangegangen bin.
Ja.
Und teilweise meinem Mann dann gesagt habe, hier, die haben angerufen, ruf du mal zurück. Und jetzt läuft das so ein bisschen. Also, dass wir natürlich nicht da, wo es gefährlich ist oder wo das Kind leidet. Aber so in manchen Situationen sitze ich es einfach aus. So ein bisschen, auch um...
Ja, das
so ein
ist sozusagen umgekehrte Erziehung. Ne? In dem Zusammenhang kennst du dieses Bild von Anton Hofreiter von den Grünen. Der hat im Bundestag eine Sitzung des EU-Ausschusses geleitet und hatte dabei seinen einjährigen Sohn auf dem Schoß. Und das wurde natürlich kommentiert, mache das aus Publizitätsgründen, das sei plumpe Inszenierung, das Mitnehmen des Sohnes sei alles andere als kindgerecht, da haben sich andere empört. Dann dieses, wieso hat er keine Nanny, aber auch Menschen, die es gefeiert haben und sagen, boah, Hofreiter als ganz tolles Vorbild für Väter und Arbeit und wie das moderne Arbeiten geht. Und dann aber auch umgekehrt, so hätte eine Frau das gemacht, wie würde die da stehen? Ist es dann die Rabenmutter? Warum wird das überhaupt beurteilt? Der hat es doch bestimmt nicht freiwillig gemacht, weil er an dem Tag ist wahrscheinlich alles zusammengebrochen. Kita zu, klar. Frau krank, Oma nicht da, Opa nicht da, Nanny nicht da, keine Ahnung. Und dann nur noch einzige Option, Mensch, ich muss diesen Ausschuss leiten, ich nehme den jetzt mit.
Aber was ich sehr schön finde, ist, dass er es zum einen getan hat und das zum anderen, ich meine, bei den Grünen könnte man das jetzt ja fast schon erwarten, dass die irgendwie mit einem Kind auf dem Schoß in so einer Ausschusssitzung sitzen. Das Schöne wäre ja eigentlich, wenn jetzt Väter mehr Care-Arbeit übernehmen und Mütter weniger Mormgeld haben und am Ende diese Schuldgefühle einfach gar nicht mehr da sind, weil wir es nicht mehr brauchen, das weil es total okay ist.
Das wäre schön.
Zu sein. Und da wäre die Frage, was braucht es noch dafür?
Das ist vielleicht unsere Abschlussfrage heute. Schreibt uns gerne, weil das ist tatsächlich spannend und das wäre was, was ich mir wünschen würde, wenn man sich das gar nicht mehr fragen müsste. Ja. Dann wären wir richtig weit vorne. Wir drücken uns die Daumen.
Stardust ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Jon Hanschi. Produktion Hannah Marahiel und Peace Solomonobon. Ton und Schnitt Mia Becker.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das wäre so ein das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal die Fronten klärt.
Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Was willst du
Wir haben uns noch gar Extravagantes.
Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich. Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, dann können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo?
Hey Hotzo, ich freue mich sehr, wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und einer davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.